SRF 3.
Die EU zieht neue Seiten auf. Zum ersten Mal überprüft sie formell die Rechtsstaatlichkeit in einem ihrer Länder. Allerdings gibt sich der Adressat, die polnische Regierung, vorerst unbeeindruckt. Wir fragen, wohin dieser Streitfall führen kann. Lehrer und Schüler tanzen und diskutieren in Zürich gegen Sparmaßnahmen. Aber der Rotstift im Bildungsbereich entspricht dem gesamtschweizerischen Trend. Morgen zieht das Wetter wieder zu. Im Norden gibt es vielerorts Schnee, unterhalb von 500 Metern auch Regen. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Diese Peitsche hing schon eine Weile ungenutzt im Schrank. Heute hat sie die EU-Kommission zum ersten Mal hervorgeholt. Vorerst droht sie nur damit. Die Ermahnung geht Richtung Polen, dessen neue nationalkonservative Regierung die Staatsmedien und das Verfassungsgericht reformiert und damit der EU Bauchweh macht. Brüssel sieht den Rechtsstaat in Gefahr. Das sagt Kommissionsvize Franz Timmermans für Brüsseler Verhältnisse recht deutlich.
The rule of law is one of our fundamental values. There have been concerns expressed over recent developments in Poland.
Zu unserem EU-Korrespondenten Oliver Washington. Die EU-Kommission will laut eigenen Aussagen nicht anklagen, sondern reden mit den Polen. Trotzdem ist das heute ein deutliches Signal.
Das ist es, und zwar ein Signal in mehrfacher Hinsicht, dass die Kommission ihre Verantwortung wahrnimmt, das signalisiert sie, und zwar aktiv wird, wenn sie besorgt ist, dass ein Mitgliedstaat den Rechtsstaat tatsächlich angreift. Zweitens ist es ein Signal an die Adresse von Polen, dass man wirklich erhebliche Zweifel hat an der Politik der neuen polnischen Regierung. Und es ist drittens auch ein Signal an die Regierungen von anderen Mitgliedstaaten, die vielleicht ähnliche Vorstellungen wie die Polen haben, dass die Kommission eben das nicht akzeptiert.
Danke, Oliver Washington, für den Moment. Wir schauen uns diese Rüge und was sie bedeutet noch genauer an zusammen. Zuerst wollen wir aber wissen, wie denn diese Botschaft bei der polnischen Regierung ankommt. Aus Warschau berichtet Henrik Jaschik.
Alles halb so schlimm, beschwichtigt der polnische Regierungssprecher. Ein Standardverfahren, nicht mehr. Die EU-Kommission habe mit ihrer Entscheidung nur zum Ausdruck gebracht, unterstreicht Rafał Bochenek, dass sie Informationen über die Lage in Polen sammeln wolle, was kein Problem sei. Der EU-Kommissionsvorsitzende Jean-Claude Juncker sei herzlich eingeladen nach Polen. Direkt vor Ort könnte er sich davon überzeugen, dass demokratische Grundsätze hier keineswegs verletzt würden. Zur indirekten Kritik der EU-Kommission an Entscheidungen des polnischen Präsidenten, Urteile des Verfassungsgerichts nicht zu respektieren, meinte dessen Sprecher, dass dies bedauerlich sei und dass damit deutlich werde, wie schlecht man in Brüssel über Vorgänge in Warschau offenbar informiert sei.
Henrik Jaschik hat berichtet. Nochmals nach Brüssel zu Oliver Washington. Die Polen schalten da ein bisschen demonstrativ auf Durchzug. Welche Optionen hat die EU-Kommission jetzt?
Also nun beginnt ja ein Prozess, ein Verfahren. Das ist erstmal ein Dialog, wie das ja Franz Timmermans verschiedentlich betont hat. Und da geht es in einem ersten Schritt darum, abzuklären, ob diese umstrittenen Reformen die Unabhängigkeit des Fernsehens und auch des Radios oder eben auch des Verfassungsgerichtes tatsächlich einschränken. Das ist als Dialog angelegt, und trotz heutiger Aussagen in Warschau gehe ich davon aus, dass die polnische Regierung diesen Dialog nicht zurückweisen kann, dass sie also auf diesen Dialog eintreten wird, weil wenn sie das zurückweisen würde, dann würde das die ganze Sache ziemlich schnell, ziemlich drastisch eskalieren.
Besteht denn die Chance, dass die EU-Kommission den Polen am Ende doch noch das Plazett gibt für die neuen Gesetze?
Also das hängt natürlich davon ab, ob Polen glaubhaft darlegen kann, dass die neuen Gesetze die Unabhängigkeit von Verfassungsgerichten und auch Fernsehen nicht einschränken. Bis anhin hat die polnische Regierung diesen Beweis mindestens hier in Brüssel noch nicht erbracht. Also in den Schreiben, die aus Warschau hier in Brüssel angekommen sind, hat sie diesen Beweis noch nicht dargelegt. Und wenn ich die heutigen Aussagen von Franz Timmermans ernst nehme, muss ich schon davon ausgehen, dass die Kommission ernsthafte Zweifel an den polnischen Gesetzen hat. Und deshalb wäre eben auch ein Plazett schon eine Überraschung.
Die Maximalstrafe, das Umgekehrte in diesem Verfahren, wäre das Aussetzen des polnischen Stimmrechts. Das wird in der EU als Atombombe bezeichnet, weil es sehr drastisch wäre. Es dient zur Abschreckung. Aber was, wenn Polen unbeeindruckt bleibt trotzdem?
Also sollten diese Gesetze tatsächlich problematisch sein und eben den Rechtsstaat einschränken, und sollte dann Polen tatsächlich unbeeindruckt bleiben, dann wäre das tatsächlich ein Problem. Dann würde sich die Frage stellen, ob Polen das Stimmrecht entzogen werden soll, und das würde aber enormen Zwietracht sehen innerhalb der EU. Und sollte es wirklich so weit kommen, dann würde ich sagen, muss man eigentlich sagen, das Verfahren wäre gescheitert. Und das Ziel dieses ganzen Verfahrens ist es ja auch, dass es eben gar nicht so weit kommt. Das Ziel ist, dass eben durch dieses Verfahren und durch den Dialog, auch durch den öffentlichen Druck, der Druck eben auf Polen so stark erhöht wird, dass die polnische Regierung dann eben trotzdem noch einlenkt.
Es läuft also ein gewichtiger Prozess, so oder so. Aber Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist nicht selbst aufgetreten heute. Warum nicht?
Also wenn er selber aufgetreten wäre, dann hätte das mindestens von Brüssel aus die Eskalation schon noch um einiges stärker vorwärts getrieben, und das wollte man offensichtlich nicht hier in Brüssel. Insofern ist es auch ein politisches Signal, dass man Bedenken hat, dass man ernsthafte Bedenken hat, aber dass man noch nicht gleich auf diese absolute Eskalation setzt. Das ist das eine. Und das andere, es gibt auch inhaltliche Gründe, es gibt auch formale Gründe, die durchaus dafür sprechen, dass eben Franz Timmermans aufgetreten ist, weil er ist zuständig innerhalb der Kommission für diese Fragen. Und da muss man auch noch sagen, Timmermans ist nicht ein Nobody hier in Brüssel, er ist der erste Vizepräsident von Jean-Claude Juncker, also die zweitwichtigste Person hier in der Kommission. Und deshalb war es eben schon auch ein starkes Signal, auch wenn nicht Juncker persönlich aufgetreten ist.
Vielen Dank für diese Einschätzungen, EU-Korrespondent Oliver Washington. Mit Flyern und Flashmobs wehren sich Zürcher Schulen heute gegen den Rotstift. Aber das Thema macht nicht an den Kantonsgrenzen Halt. Mehr dazu gleich. Zuerst aber zu Simon Leu von der Nachrichtenredaktion. Er hat Reaktionen zum geplanten Abbau von 1300 Stellen bei GE Alstom.
Ja, und für diesen Abbau gibt es erwartungsgemäß viel Kritik. Für die Betroffenen sei es dramatisch, sagt Wirtschaftsminister Schneider-Ammann. Der Bundesrat zeigt im Gespräch mit Medien aber auch ein gewisses Verständnis, der Markt habe sich verändert. Der Verband Angestellte Schweiz kritisiert, der amerikanische Management-Stil sei definitiv auf dem Werkplatz Schweiz angekommen. Alstom gehört ja dem US-Konzern General Electric. Für den Kanton Aargau sei der Stellenabbau ein harter Schlag, sagt dann Volkswirtschaftsdirektor Urs Hoffmann.
1300 Stellen sind für den Kanton Aargau eine Riesenzahl in einem wichtigen Segment für unsere Wirtschaft. Und wir bedauern natürlich diese Situation außerordentlich und werden alles daran setzen, in den kommenden Wochen und Monaten zusammen mit GE diese Anzahl der zu reduzierenden Stellen noch senken zu können.
Immerhin habe der Konzern auch ein Bekenntnis zum Standort Aargau abgegeben und vollziehe keinen Kahlschlag, wie das noch vor 1,5 Jahren diskutiert worden sei. Und gleich noch eine Abbaumeldung. Nach über 150 Jahren ist Schluss. Die Papierfabrik Ziegler in Grellingen, Basel-Land, stellt die Produktion ein. Man habe alles versucht, um das zu verhindern. Weitere Kosteneinsparungen würden aber keinen Sinn machen, teilt das Unternehmen mit. Der Preisdruck sei zu groß geworden. Betroffen von der Schließung sind rund 100 Angestellte. Für sie wird ein Sozialplan ausgearbeitet. Nun haben auch die Delegierten des Baumeisterverbands dem Gesamtarbeitsvertrag für das Baugewerbe zugestimmt. Der bestehende GAF wird damit bis Ende 2018 verlängert. Baumeisterverband und Gewerkschaften hatten sich nach langen Verhandlungen darauf geeinigt, dass unter anderem das Rentenalter 60 mit dem Vertrag gesichert wird. Die Gewerkschaften hatten dem GAF bereits Mitte Dezember zugestimmt. In den Schweizer Jugendherbergen haben letztes Jahr weniger Gäste übernachtet als noch im Jahr zuvor. Die Zahl der Logiernächte sank um 4,7% auf rund 750'000. Das teilte die Organisation der Jugendherbergen mit. Grund sei der starke Franken, insbesondere im Sommer und im Herbst seien viele europäische Gäste ausgeblieben. Der gestrige Selbstmordanschlag in Istanbul hat sich nach Einschätzung der deutschen Regierung nicht gezielt gegen Deutsche gerichtet. Das sagte Innenminister Thomas de Maizière nach einem Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen in Istanbul. Er sehe keinen Grund, von Reisen in die Türkei abzusehen, sagte de Maizière weiter. Allerdings sollten die Reisehinweise des deutschen Außenministeriums beachtet werden. Laut dem türkischen Innenminister wurde im Zusammenhang mit dem Anschlag ein Verdächtiger festgenommen. Beim Anschlag im touristischen Zentrum von Istanbul waren 11 Menschen getötet worden, 10 davon Deutsche. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.444 Punkten, plus 1,3%. Der Dow Jones Index in New York hat 0,7% gewonnen. Der Euro wird zu 1.0878 gehandelt und der Dollar zu 1.0059.
Info 3. 3 Abend.
Schüler tanzen auf der Straße, Lehrer verteilen Flugblätter, Rektoren öffnen die Schulzimmer für die Öffentlichkeit. Im Kanton Zürich wehren sich die Schulen heute mit einem Aktionstag gegen einen möglichen Bildungsabbau. Denn die Zürcher Politik wälzt im Moment Sparpläne auch für den Bildungsbereich. Zürich ist allerdings kein Einzelfall, denn in den meisten Kantonen hat die Sparwelle die Schulen erreicht. Inlandredaktor Raphael Vollmatt.
Ist ja wirklich Luxus.
Flott kommt er daher, der Song, den die Zürcher Schülerinnen und Lehrer extra produziert haben, um vor den Sparplänen bei den Schulen zu warnen. Und bei einer Podiumsdiskussion an der Kantonsschule Uster im Zürcher Oberland zeigten sich viele Schülerinnen und Schüler besorgt. Rektor Patrick Irismann teilt ihre Bedenken.
Es ist ganz klar, dass ich keine Massnahme unterstützen kann, die einen Generationenkonflikt erzeugen könnte.
Konkret hat der Rektor gerechnet, wie viel Geld er sparen könnte, wenn er die Löhne der Lehrer drücken, die Anzahl der Schulstunden verringern, gewisse Freifächer abbauen und von den Eltern Beiträge verlangen würde. Es wäre zu wenig, die Einschnitte müssten noch tiefer gehen. Das Zürcher Beispiel lässt sich auf viele Kantone übertragen. Gemäß dem Schweizer Lehrerverband planen allein die Deutschschweizer Kantone für die nächsten 3 Jahre Einsparungen von 500 Millionen Franken bei der Bildung. Das klinge nach sehr viel Geld, sagt Bildungsökonom Stefan Wolter von der Universität Bern. Aber man müsse auch berücksichtigen, dass die Bildungsausgaben in den vergangenen Jahren stark erhöht worden seien. In der aktuellen Situation schlägt Wolter vor, alle Klassen um eine Schülerin oder einen Schüler aufzustocken. Damit könnte man 500 Millionen Franken einsparen.
Wenn man die 500 Millionen aber einsparen will, indem man alle Freifächer abschafft, indem man Stunden- und Lektionenzahlen kürzt, dann würde ich befürchten, dass die Qualität der Bildung darunter leidet.
Beim Lehrerverband heißt es allerdings, es sei schwierig, alle Klassen aufzustocken. Gerade in kleinen Dörfern fehlten dafür schlicht die Schüler. Nachdenklich macht die ganze Spardiskussion Christoph Eimann, den Präsidenten der Erziehungsdirektorenkonferenz EDEKA. Bei der Bildung dürfe nicht gespart werden, im Gegenteil.
Wir sollten einmal den Horizont auf 20, 30 Jahre stellen, auf die Konkurrenzfähigkeit. Und dazu braucht es in der Volksschule, aber auch bei den Hochschulen deutlich mehr Mittel. Davon bin ich persönlich überzeugt.
Ausbauen statt sparen bei der Bildung. Dieser Wunsch des EDEKA-Präsidenten dürfte es in der aktuellen Spardebatte schwer haben.
Info 3 berichtet verständlich und straff täglich auf Radio SRF. Heute im Studio waren Christoph Studer und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.